ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Rein geht's in eine neue SW1-Leute-Woche. Ich begrüße ganz herzlich Astrid Neue-Lobkowitz. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sprechen über ADHS. Noch nie gab es so viele Diagnosen. Gerade gestern wurde eine Analyse der Krankenkasse DRK Gesundheit veröffentlicht. Und Sie sind die richtige Person dafür. Sie sind nämlich Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie und Mitglied im Vorstand des Vereins ADHS Deutschland. Dass so viele Diagnosen gestellt werden. Was sagen Sie, worauf lässt sich das zurückführen?
Also wir müssen erstmal sagen, ADS ist das häufigste Krankheitsbild im Kinder- und Jugendalter. Und wir liegen immer noch mit den Diagnosen unter dem, was wir erwarten. Wir wissen, dass etwa 5% aller Kinder ADHS haben. Und die haben wir immer noch nicht alle erfasst und auch nicht alle behandelt.
Ja.
Und im Erwachsenenalter haben etwa 3,5% der erwachsenen Bevölkerung ADHS. Und da haben wir nur einen Bruchteil überhaupt erfasst und behandelt. Es gibt jetzt sehr viele, die sich betroffen fühlen und die auch wirklich dringend nach Diagnostik und nach Psychotherapie suchen. Und wir haben da leider eine totale Unterversorgung. Es ist extrem schwer, überhaupt jemanden zu finden, der sich auf diesem Gebiet auskennt.
Lässt sich das in Zahlen schätzen, wie viele Betroffene wir in Deutschland haben?
Ja, das sind, wenn Sie 3,5% Prävalenz, das heißt, es ist die Häufigkeit in der Allgemeinbevölkerung, sind das etwa 3 Millionen Menschen in Deutschland.
Nur Sie sagen, es gibt ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr.
Naja gut, das sind die offiziellen Zahlen, die tatsächlich so erhoben sind, dass man eine Kohorte, das heißt, dass man eine bestimmte Anzahl von Patienten willkürlich, nicht Patienten, sondern überhaupt die Allgemeinbevölkerung befragt hat und geguckt hat, wie viel Prozent von diesem Kollektiv haben tatsächlich ADS, das sind etwa 3,5%. Und dann schauen wir nach Krankenkassendaten, wie oft ist denn überhaupt die Diagnose ADS gestellt worden. Wir haben Daten von 2017, da waren nur etwa 0,2% der Allgemeinbevölkerung überhaupt ADS diagnostiziert und noch viel weniger behandelt. Jetzt hat sich die Rate verdreifacht. Jetzt sind wir bei 0,6. Also das heißt, wenn wir 3,5 haben, haben wir etwa ein Sechstel diagnostiziert und behandelt und eben 5/6 nicht. Und das heißt, das Problem ist, die sind alle behandelt, aber das ADS ist nicht erkannt. Und das ADS braucht eben eine störungsspezifische Behandlung und auch eine störungsspezifische Psychotherapie. Und leider ist es eben bei ADS so, dass es mit einer erheblichen Rate von Begleiterkrankungen einhergeht. Das heißt Depression, Angststörung, Suchterkrankung. Und oft wird nur diese erkannt und behandelt.
Ja, über all das wollen wir heute Vormittag sprechen. Vielleicht dröseln wir es erstmal von vorne weg auf. Sie haben jetzt einmal ADS gesagt und auch ADHS. Wie müssen wir da unterscheiden?
Ja, eigentlich ist es eine falsche Nomenklatur. ADHS heißt Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Das hat aber nicht jeder, sondern besonders die Frauen haben eher das ADS, das ist Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und haben das H, die Hyperaktivität, gar nicht. Eigentlich müsste der Überbegriff ADS heißen und ADHS ist eine Untergruppe.
Deshalb steht es manchmal in Klammern.
Genau, wir haben eben zwei verschiedene Formen. Einmal dieses, das erkennen wir ja heute auch ganz gut schon bei den Kindern, dieses zappelige, wilde, ungestüme, heftig aufbrausende, hyperaktive ADS. Aber das ADS bei den Mädels, ja, was vorwiegend die Mädels haben, das ist eben verträumt, unaufmerksam, ablenkbar, oft auch so ganz sensitiv, ganz schnell, so ängstlich, im Rückzug. Das ist etwas, was ADS gar nicht zugeordnet wird. Und deswegen bekommen die Mädels auch 4 Jahre später erst eine Diagnose oder werden gar nicht erfasst.
Das ist das, was Sie mich gestern auch in der Analyse, was man da lesen konnte, dass vornehmlich Jungs erstmal die Diagnose bekommen und jetzt holen aber anscheinend die Mädels auf. Also und vor allen Dingen betrifft es die Schulkinder in der Grundschule. Da werden die Diagnosen erstmal gestellt.
Ja, wenn ich das nicht auf dem Schirm habe, dass es eben unaufmerksame Mädels gibt, die eben nicht laut und ungestüm sind, sondern leise, ablenkbar, ja, verträumt. Ich sage immer, jeder Lehrer weiß, ob ein hyperaktiver Junge da war, weil der hat wieder Ärger gemacht. Mhm. Aber bei den Mädels fragen sich oft die Lehrer, war die heute überhaupt da? Die fallen nicht auf. Ja. Und da hat man eben ADS nicht auf der Platte, sondern da denkt man, naja, die sind uninteressiert. Aber die haben tatsächlich ganz ähnliches Problem. Es sieht aber anders aus, dass sie eben mit der Aufmerksamkeit ganz schnell abdriften, dass sie ganz schnell ablenkbar sind, dass sie ganz dünnhäutig und empfindlich und verletzlich sind.
Jetzt haben wir eben schon gehört, dass so viele Diagnosen gestellt werden wie noch nie, aber vornehmlich eben bei Grundschulkindern ist es bei Erwachsenen schwieriger zu erkennen.
Nein, das Verrückte ist, es ist eigentlich gar nicht so schwierig zu erkennen. Das Problem ist, dass wir in der Erwachsenenpsychiatrie wirklich es so lange nicht verstanden haben, dass das nicht aufhört im Kindes- und Jugendalter. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie hat sich völlig getrennt von der Erwachsenenpsychiatrie entwickelt. Und Autismus und ADHS, die verschiedene Krankheitsbilder sind, sind aber eigentlich nicht abgedatet worden. Was ist denn aus diesen Kindern geworden, wenn die erwachsen sind? Ja, und das Problem ist eben, dass viele ADHS-Patienten im Laufe des Lebens eine Menge Begleiterkrankungen entwickeln. Angst, Depression, Suchterkrankung. Und dass dann immer nur diese Begleiterkrankungen gesehen wurden. Und wenn unten drunter das ADS liegt, dann müssen Sie sich so vorstellen, dann füttern sozusagen die Symptome der ADS immer wieder diese Begleiterkrankungen. Zum Beispiel Angststörung, ja. Also Versagensängste. Ja, ich schaff's ja wieder nicht. Das ist ja die erlebte Erfahrung von ADS-Lern, dass sie eben ganz oft erfahren haben, ich habe gelernt und konnte es nicht abrufen oder ich kann mich nicht erinnern oder ich habe es wieder verbasselt. Ja, und dann kommen da diese Angstzustände oder Depressionen sehr häufig. Die Hälfte aller ADHS-Betroffenen entwickeln im Laufe des Lebens Depressionen.
Das heißt, es wird vermutlich dann erstmal die Depression diagnostiziert und das, was drunter liegt, zu der Diagnose kommt es dann gar nicht? Oder
genau.
Wie ist das?
Und das ist das Problem. Wenn Sie das jetzt nur als reine Depression behandeln oder Angststörung oder auch Suchterkrankung und nicht das ADS darunter erfassen, heißt natürlich nicht, dass jeder Depressive auch ADS hat, aber immerhin 20%. Dann wird das nicht wirklich besser, weil sozusagen das ADS ja weiterwirkt. Ja. Und das Problem ist bei ADS, man muss die richtigen Fragen stellen. Und die meisten Psychiater und Psychotherapeuten haben in ihrem Studium nichts von ADS gehört. Ja? Sondern die haben einfach gelernt, alles ist Erziehung, alles hat irgendwie eine Ursache und wir müssen danach suchen und dann wird es besser. Und das stimmt bei ADS nicht. Sie müssen zum Beispiel wirklich fragen, haben Sie Probleme, sich zu konzentrieren? Haben Sie die immer, nicht nur mal? Haben Sie ein Problem mit Ihrer Gefühlskontrolle? Sind Sie schnell gekränkt, verletzt? Fühlen Sie sich schnell angegriffen? Haben Sie Probleme, sich zu organisieren? Haben Sie ein Problem, Ordnung zu halten, anzufangen, Dinge zu Ende zu machen? Das sind so wichtige Kriterien für ADS. Und das Wichtige ist immer, dass es sich durch das ganze Leben ziehen muss, nicht mal für eine Zeit.
Das sind also die wichtigen Fragen, die gestellt werden müssen. Sie sagen, ja, das haben die im Studium nicht gehabt. Aber es gibt ja auch eine Pflicht zur Fortbildung. Wie sieht es damit aus?
Ja, das ist ein großes Phänomen. Wir haben tatsächlich eine Fortbildungspflicht. Und ich würde es wirklich sogar sagen, das ist ein Kunstfehler, ADS nicht zu erkennen und auch nicht so richtig zu behandeln. Weil man ADS so unglaublich gut behandeln kann. Und da gibt eine unglaubliche Chance. Das Problem ist, ADS ist ein neurobiologisches Problem. Das heißt, da ist nichts schiefgelaufen. Eltern haben nichts falsch gemacht, Betroffene haben nichts falsch gemacht. Es ist eine neurobiologische Besonderheit, mit der man zur Welt kommt. Ja, das heißt, man bleibt auch ein ganzes Leben lang anders.
Es wächst sich nicht aus.
Es wächst sich nicht aus. Es ist sogar noch bis im Alter, können wir das sehr gut nachweisen. Es geht auch nicht darum, dass jetzt ADSler, die sind neurodivers, so werden wie neurotypische Menschen, sondern dass sie lernen, einfach mit ihren Besonderheiten, auch mit ihren Stärken gut umzugehen. Die sind oft unglaublich kreativ, originell, flexibel. Die müssen die richtigen Berufe finden. Die brauchen Skills, um Ordnung zu halten, um sich zu motivieren, um sich besser konzentrieren zu können. Und sie brauchen eben auch medikamentöse Behandlung. Und da reden wir über Stimulantien, sprich Ritalin, Methylphenidat oder Dexamphetamin, zum Beispiel Elvanse. Und diese Medikamente müssen auf Betäubungsmittelrezept verordnet werden. Und diese Betäubungsmittelrezepte haben die meisten Psychiater noch nie gehabt oder auch angefasst, weil es kein anderes Krankheitsbild gibt in der Psychiatrie, die das braucht.
Also was empfehlen Sie Menschen, die die Vermutung haben, das könnte bei mir der Fall sein? Das heißt, ich müsste vielleicht dann auch als Patient sagen, stellen Sie die und die Fragen?
Ja,
da muss ich ja
genau.
Dann im Grunde schon darauf hinweisen. Oder
also
wie ist
was
das?
Ich als allererstes raten würde, nicht nur sich über das Internet vorzubilden. Wir wissen, 50% der Infos über ADS im Internet sind falsch. Sondern es ist gut, Bücher zu lesen von Autoren, die aus dem Fach sind und die das auch wirklich können. Und dann kann man schon mal selber ganz gut rausfinden, fühle ich mich da betroffen? Ich habe oft Patienten, die so sagen, boah, woher weiß ich das alles über Sie? Ich weiß natürlich nichts über Sie, sondern ich beschreibe das ADHS. Ja. Und wenn die sich dann so hochgradig damit identifizieren, dann sollten sie zum Psychiater oder Psychotherapeuten gehen. Und die werden dann ganz oft hören, nee, das machen wir nicht. Und dann sollten sie einfach fragen, wieso machen sie das eigentlich nicht? So ein häufiges Krankheitsbild aus ihrem Fachgebiet. Wieso sind sie dafür nicht zuständig? Und ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig. Wir können nicht in den paar ADS-Ambulanzen, die wir haben in den Unikliniken, 3 Millionen ADS-Patienten behandeln, sondern jeder Psychotherapeut und jeder Psychiater muss sich zuständig erklären, ADS zu diagnostizieren und zu behandeln.
Sie haben eben gesagt, ja, das ist gut behandelbar. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Es braucht dann auch Medikamente. Da bin ich kurz zusammengezuckt, als Sie gesagt haben, ja, die müssen über das auf Betäubungsmittelgesetz verordnet werden. Da denkt jeder ja auch gleich, was nehme ich denn da für Drogen ein, oder?
Ja. Das Verrückte ist wirklich, ADS ist das dankbarste Krankheitsbild in der Psychiatrie. Und gerade dieses dankbarste Krankheitsbild, wo man am schnellsten Patienten helfen kann, wird am wenigsten diagnostiziert und behandelt. Und tatsächlich ist eben ADS nicht entstanden durch Trauma oder durch frühkindliche Erfahrungen, sondern das ist erblich. Ja? Wir wissen, über 80% der ADS-Betroffenen bringen das mit auf die Welt. Und wir sehen eben ganz oft auch Angehörige, die ebenfalls betroffen sind. Und was wir eben wissen ist, dass es zu tun hat mit dem Botenstoff Dopamin. Dieser Botenstoff, der reguliert in unserem Gehirn Netzwerke der Konzentration, der Motivation, der Stimmungsstabilität. Und wenn zu wenig Dopamin da ist, das wird bei ADS-Patienten zu schnell abgebaut, dann sind diese Netzwerke nicht gut verschaltet. Und was man jetzt machen muss, ist dieses Dopamin hochregulieren. Das macht man eben mit diesen zwei Stoffen, Methylphenidat oder Dexamphetamin. Und das hat nur bei den ADSlern einen sogenannten paradoxen Effekt. Ja, es ist Game- und Life-Changing für ganz viele ADS-Betroffene. Sie können dann sich auf einmal, wenn das Dopamin hochreguliert ist, konzentrieren. Sie können endlich mal das machen, was sie wollen. Sie müssen nicht alles auf den letzten Drücker machen. Sie können Aufgaben zu Ende führen. Sie können sich besser sortieren, besser priorisieren und sie können ihre Gefühle besser steuern.
Was würde also passieren, wenn es falsch verordnet wäre, wenn es jemandem verordnet wird, der gar kein ADS oder ADHS hat?
Also das dürfen wir ja nicht. Wir haben ja eine sehr klare Diagnostik. Ja. Wahrscheinlich würde in niedrigen Dosen nicht viel passieren. Ja. Aber man muss ganz klar sagen, Amphetamin ist für neurotypische Menschen eine Partydroge, für ADS-Patienten tatsächlich ein Medikament, was unglaublich wirksam ist und wo sie oft so das erste Mal das Gefühl haben, jetzt kann ich ja endlich das umsetzen, was ich will. Jetzt kann ich endlich mein Buch lesen. Jetzt kann ich endlich meine Bachelorarbeit anfangen. Also das ist wirklich unglaublich, immer wieder zu sehen, was die Patienten uns dann erzählen von, boah, ich hätte nie gedacht, dass ich zu solchen Leistungen fähig bin. Und wir haben ja kein Medikament, was einen schlauer macht, sondern wir haben nur für ADS-Lern ein Medikament, was besser verschaltet. Und das funktioniert nur bei ADS-Lern. Aber es wird auf Betäubungsmittelgesetz verordnet, weil eben alle anderen diesen Schutz brauchen. Dass der Hausarzt nicht Studenten, der keine Lust hat zu lernen, Amphetamine aufschreibt. Es steht auch unter Facharztvorbehalt. Nur der Facharzt darf es diagnostizieren und einstellen. Also das aber die ADSler sind safe. Die haben kein Suchtrisiko, weil zu viel von der Medikation macht eher dann auch wieder bedrückt und angespannt. Kein ADS-Patient möchte zu viel von diesem Medikament nehmen, weil er sich nicht gut damit fühlt.
Nur bei der Diagnose ist es ja gar nicht so einfach. Sie haben jetzt gesagt, ja, es gibt genetische Faktoren, aber inzwischen gibt es auch Umwelteinflüsse. Wie ist es mit Social Media? Was macht denn überhaupt etwas aus, dass so eine ADS oder ADHS entstehen kann?
Also wir wissen, es ist einfach zu einem hohen Prozentsatz erblich. Ein anderer Teil von ADS, eben diese restlichen 20% Frühgeburt, Untergewicht bei der Geburt, kann eben auch, das sind Netzwerkstörungen, kann das eben auch machen. Und dann sicherlich macht Social Media nicht ADS, aber Social Media ist besonders ungünstig für ADSler. Und wenn man eh schon eine Konzentrationsstörung hat, ablenkbar ist, stimmungslabil ist und man sitzt den ganzen Tag vor TikTok und bewegt sich nicht und hat ständig wieder neuen Input, dann wird das nicht besser, sondern dann wird das schlimmer. Und man muss schon sagen, je mehr Struktur ist, wenn Kinder in Vereinen sind, wenn Kinder in Bewegung sind, wenn Kinder klare Grenzen haben, wenn Kinder viel Auslauf haben, dann läuft das natürlich viel besser, als wenn Kinder sich selbst überlassen, vor Social Media versacken. Das ist einfach ganz klar ein negativer Faktor, der bei ADS besonders ins Gewicht fällt.
Gibt es Unterschiede, die Sie ausmachen können in der Diagnose, ob jemand auf dem Land wohnt oder in der Stadt?
Ja, unbedingt. Also je mehr Reize da sind, das ist natürlich in der Stadt der Fall, Lärm, ständig Action und so weiter, desto schlechter läuft das. Die ADSler haben, sie sind reizoffen, sie nehmen ganz, ganz viele Reize wahr, sie können ihn nicht priorisieren, ist alles gleich wichtig und sie sind oft so overload. Sie haben zu viel Information und werden dann ganz angespannt und ganz nervös dabei. Auf dem Land mit weniger Reizen, mit klaren Strukturen, muss man ganz einfach auch sagen, mit mehr Großfamilie, mit mehr Vereinen, läuft das ungleich besser, weil da einfach auch Strukturen erlernt werden, weil da einfach auch Mitarbeit erforderlich ist, Regeln viel mehr da sind. Und das ist bei ADS sehr hilfreich.
Und nochmal zu den Behandlungsmethoden. Geht es nur über Medikamente oder gibt es auch etwas anderes, was hilft?
Also ganz klar, Leitlinien sind immer unsere wichtigsten Behandlungsempfehlungen. Die Leitlinie ADS bei Erwachsenen sagt immer medikamentöse Behandlung. Das ist das einzige Krankheitsbild in der Psychiatrie, wo die klare Empfehlung ist, zuerst medikamentöse Behandlung. Und oft kann dann erst in Psychotherapie das Erfasste umgesetzt werden. Aber nicht jeder, der ADS hat, braucht dann auch eine Psychotherapie. Und wenn, dann bitte eine Psychotherapie bei jemandem, der auch was von ADS versteht. Und es hat einfach nur die Verhaltenstherapie eine Empfehlung für die Behandlung von ADS. Also nicht in der Kindheit gucken, was ist da falsch gelaufen, sondern Skills lernen. Wie kann ich mich besser organisieren? Wie kann ich mich besser motivieren? Wie kann ich besser bei der Sache bleiben? Das wären eigentlich jetzt so mehr aus dem Coaching-Bereich so wichtige Therapieempfehlungen.
Astrid Neu-Lobkowitz, heute Vormittag bei uns in SWRs Leute. Wir sprechen über ADS und ADHS. Und man hat manchmal den Eindruck, so seit 3-4 Jahren ist dieses Thema irgendwie in Mode gekommen. Gibt es so etwas wie Modediagnosen?
Ja, das muss man ein bisschen ausholen, die Frage. Also wir haben eigentlich seit 2003 Leitlinien für ADS. Ich beschäftige mich schon sehr lange, auch über 25 Jahre mit dem Thema. Ich bin lange so belächelt worden damit, ja, weil ich immer gesagt habe, das gibt es auch bei Erwachsenen. Die Amerikaner waren uns da weit voraus, auch mit den Studien und so weiter. Aber es wurde einfach nicht ernst genommen. Und wir haben seit etwa 3 bis 5 Jahren doch sehr viel im Social Media publiziert, von Betroffenen vor allen Dingen. Ja. Also es war ja früher so, ich weiß noch, Stern, Spiegel und so weiter, haben immer gegen ADS geschrieben, nach dem Motto, die Patienten werden psychiatrisiert und mit Betäubungsmittel abgefüttert oder die Ärzte haben eine neue erfundene Erkrankung geschaffen, damit sie mehr Geld verdienen.
Nur kann man das ja vielleicht, wenn man das so von Betroffenen hört und Influencer dann etwas schreiben, kann man auch den Eindruck bekommen, na, jemand, der seinen Alltag nicht strukturiert kriegt, der sagt, ich habe ADHS oder ADS und dann hat man eine Ausrede.
Also wir haben ja das ist ein sehr etabliertes Krankheitsbild. ICD ist der internationale Diagnoseschlüssel. Weltweit wird nach den gleichen Kriterien ADS diagnostiziert. Dafür gibt es 3 Ziffern. Es gibt keine erfundene Krankheiten für in dieser internationalen Klassifikation. Wir haben Leitlinien, das sind eben die wichtigsten Behandlungsempfehlungen in Deutschland für ADS. Das gibt es auch nicht für erfundene Krankheiten. Es wird halt nicht umgesetzt. Ja? Die Bedeutung ist schon jetzt begriffen, aber es braucht eben die Umsetzung in die Praxis. Und jeder Psychiater und jeder Psychotherapeut, jeder 5. bis 7. Patient, der dort sitzt, hat ADS, ja, aber wird dann nicht richtig erkannt und behandelt und damit vergibt man eine gute Behandlungschance. Was wir allerdings haben jetzt in den sozialen Medien, das muss man schon sagen, ist eine mediale Überidentifikation, ja. Also die Influencer spülen das auch weich, nach dem Motto, je weicher ich das spüle, desto mehr Follower habe ich. Wir wissen, 50% des Contents des Internets ist falsch, deswegen sollte man, wenn Bücher lesen, von Leuten, die da eine Expertise haben. Und wir haben auf der einen Seite eben eine gute Information, aber auch eine Überidentifikation, aber eine mangelnde medizinische und psychotherapeutische Versorgung. Ja? Das heißt, das ist so ein Gegensatz, der nicht auflösbar im Moment ist, weil wir ganz viele Patienten haben, die nach Diagnostik suchten. Die ist insofern ein bisschen aufwendig, weil man muss genau die Lebensgeschichte erfassen. Man muss wirklich gucken, hat der das schon immer gehabt oder hat der jetzt mal eine Konzentrationsstörung oder ist der jetzt gestresst? Das ist kein ADS, sondern das ist ja ein Syndrom.
Also
ja.
Auch wichtig, verantwortungsvoll mit Empfehlungen umzugehen. Also Sie sind jetzt Mitglied im Vorstand des Vereins ADHS Deutschland. Da würden Sie sagen, das ist eine gute Adresse.
Das ist eine sehr gute Adresse, kann ich wirklich jedem empfehlen, auch auf die Homepage zu gehen, adhs-deutschland.de. Da gibt es wirklich sehr viel Informationen. Ich bin selbst ein großer Freund der Selbsthilfegruppen. Ja, dort Menschen zu treffen, die auch betroffen sind, das sind Wesensverwandte. Es versteht einen niemand besser als jemand, der auch betroffen ist. Der Austausch ist unglaublich wichtig. Auch so zu wissen, wie tick ich. Ich bin einfach anders auf die Welt gekommen. Ich habe ein anderes Stärke- und Schwächeprofil. Es gibt auch andere Menschen, die so sind wie ich. Ich bin nicht ein Versager oder faul oder blöd oder was auch immer Menschen dann oft so erfahren haben, auch an Rückmeldungen. Und das ist eine ungeheure Entlastung. Und letztlich geht es ja auch darum, dass man sich selber besser akzeptieren kann und auch die eigene Lebensgeschichte besser verstehen kann.
Stärke-Schwäche-Profil haben Sie gerade angesprochen. Es gibt ja auch ganz viele Stärken, die sollte man ja auch mal erwähnen.
Ja, unbedingt. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass wir sehen, es ist gut, dass wir nicht alle gleich sind. Ja? ADSler ist eben eine ADS-Betroffene haben Besonderheiten. Sie können zum Beispiel sehr originell, sehr kreativ sein. Sie können anders denken. Sie können unglaublich um die Ecke denken oder kommen auf Lösungen, die sonst keiner hat. Sie können oft sehr sensibel sein und wirklich genau spüren, was ist da los. Sie nehmen Sachen wahr, die andere gar nicht wahrnehmen können. Ja, also ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass wir das nicht nur so als Krankheit transportieren, sondern wir nennen das ja Spektrum. Das ist ein Spektrum von Besonderheit bis hin natürlich zu schwerer Erkrankung. Aber da liegt man irgendwo dazwischen. Und es ist ganz wichtig auch in der Psychotherapie, dass wir die positiven Seiten vermitteln. Ich habe mit ADS Deutschland zusammen so ein buntes Zebra Zebra gemacht, wo ganz viele positive Eigenschaften der ADS da drauf ist. Und jeder Patient kriegt von mir diese Postkarte. Und das ist einfach auch was ganz Wichtiges, die positiven Seiten zu betonen.
Jetzt haben wir schon einiges erfahren. Wie kommt denn eigentlich Ihr großes persönliches Interesse an diesem Thema?
Ja, das ist ein sehr persönliches. Ich habe von meinen 5 Kindern 3, die ADS betroffen waren. Und ich habe mir irgendwann gesagt, okay, wenn es mich schon so hart getroffen hat, dann hänge ich mich rein als Ärztin, als Fachärztin. Und dann habe ich eben doch sehr früh erfasst, dass das eben auch im Erwachsenenalter eine Rolle spielt. In dem Rahmen habe ich auch festgestellt, was viele Eltern feststellen, ich habe ja auch eine ganze Menge ADS-Anteile. Es hat mir vieles so erklärt, auch warum ich immer wieder aufpassen muss, nicht zu schnell Ja zu sagen, dass ich schnell chaotisch werde, dass ich auch vergesslich bin, wenn ich mir nicht alles aufschreibe. Und das ist für mich auch eine große Hilfe. Einmal meine eigene Betroffenheit, die Betroffenheit meiner Kinder und natürlich auch meine fachliche Kompetenz, dass ich das Thema einfach von ganz verschiedenen Seiten anschauen kann. Und ich bin immer wieder auch begeistert von diesem Thema, weil es so unglaublich dankbar ist. Weil ich das noch nie erlebt habe, so viel positive Rückmeldung von meinen Patienten, die gesagt haben, boah, das war so wichtig, mich endlich verstehen zu können, mich annehmen zu können, Lösungen zu finden, dass ich jetzt mein Leben besser in den Griff kriege. Und das finde ich unglaublich schön, wenn man Menschen so helfen kann.
Ist ganz interessant, in Ihrem Buch zu lesen, ADHS in der zweiten Lebenshälfte, wie lang manche Menschen gebraucht haben, um dann schlussendlich zu der Diagnose zu kommen. Das ist ja manchmal eine Odyssee, bis das jemand dann wirklich auch feststellt.
Oh ja, ich sehe fast nie einen unbehandelten Patienten. Die sind alle vorbehandelt, die sind oft schon in 3 Kliniken gewesen, haben ganz viele Psychopharmaka bekommen. Aber wie gesagt, es braucht diese besonderen Psychopharmaka, diese Stimulantiengruppe, die im Kopf, wenn man so einfach sagen soll, klaren Kopf, dickeres Fell, mehr so Schutzschicht, dass man nicht dauernd so emotional heftig reagiert und dass man anfangen und was zu Ende machen kann. Und das ist eben wirklich etwas, was die Patienten als eine unglaubliche Erleichterung finden und vor allen Dingen so, nee, ich kann es jetzt einfach auch verstehen. Und das macht einfach auch unglaublich Freude als behandelnde Ärztin, wenn man so sieht, boah, jetzt kann man die wieder aufs Gleis stellen und die können jetzt alleine. Und die sind so glücklich darüber, dass sie erfahren, was sie können, dass sie ihr Potenzial endlich nutzen können.
Ja, die Diagnose ist erstmal eine riesige Entlastung. Und Sie haben jetzt gerade so ein paar Strategien angesprochen, wie damit umzugehen ist. Denn das ändert sich wahrscheinlich dann einmal vom Kindesalter her. Im Erwachsenenalter braucht man vielleicht andere und neue Strategien. Oder wie ist es?
Ja, grundsätzlich braucht es halt Strategien, um sich selber zu organisieren. Es braucht Strategien, um die Gefühle besser zu steuern, um sich zu motivieren. Das ist jetzt grundsätzlich nicht so ganz anders im Erwachsenenalter. Aber natürlich als Kind hat man die Eltern, die das für einen machen. Und wir sehen das oft bei den Frauen, dass die auch als Kinder gar nicht so entdeckt werden, weil die aus gut strukturierten Elternhäusern kommen. Und wenn sie oft noch intelligent sind, dann kommen die oft noch ganz gut durch die Schule. Und dann kommen die auf einmal im Erwachsenenalter an, fangen an zu studieren und dann können die alles das nicht mehr, was im Elternhaus vorgegeben war. Die können nicht einkaufen, die können nicht ihr Zimmer aufräumen, die können sich nicht anmelden, die können nicht zuhören und die scheitern oft trotz sehr guter Intelligenz. Es ist so wichtig, dass wir es entdecken. Und wir sehen eben nochmal so eine zweite Gruppe in der Mutterschaft, dass die oft auch noch im Beruf die Frauen gut klarkommen, aber wenn sie dann zu Hause sind, oft auch noch selber wieder ADS-Kinder haben, weil es ja so erblich ist, dass die dann den Haushalt nicht machen können, dass die dann, obwohl sie ihre Kinder so lieben, oft so aufbrausend sind und so Schuldgefühle haben, warum schreie ich mein Kind an? Ich will doch nur das Beste, ich will doch eine gute Mutter sein. Und wir sehen nochmal einen zweiten Schub auch von den an sich ganz gut strukturierten, intelligenten ADS-Lern, die noch gut durchs Leben kommen, aber sehr früh so Erschöpfungssymptome bekommen. Das haben wir in diesem Buch, wir sind ja die Ersten, die über ADS in der zweiten Lebenshälfte publiziert haben. Das läuft einfach nicht gut weiter. Sondern was wir sehen in den Studien ist, dass die Patienten sehr gestresst sind von ihrem ADS, dass sie sich unheimlich zusammenreißen müssen, dass es funktioniert und dass sie sehr früh ausgebrannt sind. Und dann haben sie oft schon das Gefühl, so Mitte 40, Anfang 50, boah, ich kriege jetzt ein Alzheimer, ich bin so vergesslich, ich komme überhaupt nicht mehr zurecht, ich bin abends so kaputt. Ja, und das sind dann die ausgebrannten ADSler und an die denkt dann niemand. Da denkt niemand mehr an ADS und wir haben immer noch eine ganz hohe Rate davon. Und gerade bei den Frauen in der Menopause sehen wir das, also wenn die Sexualhormone Östrogen und Gestagen abfallen, dass das ADS dann einfach nochmal schlimmer wird, weil eben Dopamin nicht mehr so gut anspricht, wenn diese Sexualhormone abfallen. Und diese Patienten kann man nochmal so unglaublich gut auf die Füße stellen, indem man sie medikamentös behandelt, oft auch noch mit einer Hormonersatztherapie. Aber man muss einfach dran denken.
Ja, erschreckende Zahl fand ich zu lesen, dass Menschen, die unbehandelt sind, dann teilweise 8, 9 Jahre früher sterben.
Ja, das ist eine große Studie aus England von letztem Jahr. 9 Jahre weniger Lebenserwartung bei unbehandeltem ADS bei Frauen. 7 Jahre weniger Lebenserwartung bei Männern. Warum das unterschiedlich ist, wissen wir nicht. Aber man muss sich das so vorstellen, dass ADS, die Schwierigkeiten, die werden nicht besser, sondern das kumuliert. Ja? Also was wir oft auch eben sehen mit ADS, Übergewicht, weil oft wird Essen eingesetzt zur Gefühlsregulation, wenn man so unter Spannung, unter innerer Unruhe steht. Wir sehen eine höhere Rate von Suchterkrankungen, vor allen Dingen auch Rauchen. Rauchen funktioniert gut bei ADS, ist nur wahnsinnig schädlich. Wir sehen eine höhere Rate von Bluthochdruck, Typ 2 Diabetes. Ganz viele Erkrankungen sind häufiger, Autoimmunerkrankungen, Migräne, Epilepsie, chronische Schmerzsymptome im Alter, ja. Und das alles kommt noch obendrauf, ja. Und leider ist es auch so, dass viele ADSler eine schlechte Selbstfürsorge haben. Sie können sich oft nicht gesund ernähren, weil sie einfach nicht gut planen können. Sie haben eben dann das Übergewicht, sie gehen nicht regelmäßig zum Arzt. Und wenn sie krank werden, dann können sie auch ganz besonders schlecht ihre Erkrankung managen.
Was kann da helfen?
Also ich glaube, am allerwichtigsten ist erstmal, dass man begreift, dass man anders ist. Und dass man besser versteht, was einem schwerfällt. Ja? Also zum Beispiel, wenn ein ADS-Patient einen Diabetes entwickelt, dann kann er genau das, was notwendig ist, um den Diabetes gut zu managen, nicht. Ja? Seine Ernährung umstellen, vorplanen, regelmäßig zum Arzt gehen, den Blutzucker messen, die Medikamente einstellen. Ja? Und dieses Erfassen, ich habe ein Problem mit der Planungsfunktion. Ich brauche wirklich Apps zum Beispiel, Medikamenten-Apps, die mich erinnern. Ja, ich brauche Erinnerungsfunktion, dass ich meinen Blutzucker messe.
Also Hilfsmittel zur Struktur.
Ich sage immer allen ADS-Patienten, ihr müsst alles aufschreiben. Ihr habt viele gute Gedanken den ganzen Tag. Ja, aber ihr müsst, wenn ihr einen guten Gedanken habt, den festhalten. Zum Beispiel mit so einer Uhr. Ja, diktiert ihn euch, euren guten Gedanken, und schreibt ihn nach Hause und arbeitet ihn abends ab. Weil das ADS Gehirn ist so sprunghaft, wenn man einen guten Gedanken hat und denkt, 9 ist der gute Gedanke weg.
Ja. Ja? Also was ja eigentlich auch toll ist, sprühende Energie und ja, alles, was dazu gehört.
Und ja. Mir ist das immer so ganz wichtig, so ADS-Betroffenen so beizubringen, wie nutze ich ein ADS-Gehirn? Wie nutze ich diese Sprunghaftigkeit und diese Kreativität? Und die muss ich sozusagen festhalten. Ich muss Gedanken ernten und ich muss die festhalten und schicken und dann abarbeiten. Und ohne Zettel ist verzetteln, ohne Listen bin ich verloren als ADSler, weil ich viel zu sprunghaft bin in unserer heutigen Zeit, die ja unglaublich Multitasking ist, die ganz viel Organisationstalente abverlangt, dann komme ich nicht weiter.
Wie ist das denn in einem Berufsalltag? Denn da gibt es natürlich dann auch Betroffene, die vielleicht dann auffällig sind und Kollegen dann vielleicht, Vorgesetzte davon betroffen sind. Wie lässt sich sowas vielleicht auch gut vermitteln, dass da jemand einen Verdacht hat und vielleicht gibt es da auch Hilfsmittel?
Ja, unbedingt. Also im Beruf sehen wir das ja auch so. Wir sehen häufiger Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit, häufiger Kündigung, weil das spielt natürlich im Berufsalltag eine große Rolle. Ja, die ADSler haben oft auch ein Problem mit der Zeiterfassung. Die kommen oft zu spät, die verbummeln die Zeit, die können nicht anfangen, die finden ihre Sachen nicht. Ja, die machen alles auf den letzten Drücker. Und wenn sie einen Kollegen haben, der immer so arbeitet, dann werden die anderen irgendwann auch ungehalten. Und man verscherzt sich damit so auch die besten Sympathien, ja, weil das halt täglich passiert. Und letztlich müssen wir auch da ADSler dann helfen dabei, eine Struktur zu bekommen, ja, eben nach bestimmten Checklisten zu arbeiten, ja, wie sie aufstehen, wie sie Zeit erfassen können, wie sie sich immer wieder erinnern können. Und es ist natürlich auch gut, wenn Firmen das besser erfassen, wenn auch Chefs das mal auf dem Schirm haben, wenn es Fortbildungen zu dem Thema gibt, dass man eben auch Coaching, das sind auch wirklich ganz gute Coaching-Tipps, dass man die vermittelt als Firma, wenn man eine größere Firma ist. Davon hat man eben auch viel. Problem ist eben oft auch für die ADSler Großraumbüros, weil sie einfach so viel Informationen aufnehmen. In Großraumbüros sind sie total unkonzentriert. Oft muss man die wirklich auch anders platzieren.
Da gibt es also viele Ideen und Lösungen, wie man das Thema angehen kann. Wir kriegen viele, viele Nachrichten von den SW1-Hörerinnen und Hörern, bitten da um Verständnis, dass wir nicht auf alles eingehen können. Die Geschichten sind teilweise so speziell, aber Sie haben schon eine Adresse genannt, also den Verein ADHS Deutschland. Da gibt es viele Hilfsmöglichkeiten und Selbsthilfegruppen. Und aus Luzern schreibt uns Markus Kurz, das betrifft vielleicht viele diese Frage. Er sagt nämlich, können insbesondere ADS-Betroffene auch Probleme mit Prokrastination haben?
Also Prokrastination, um das zu erklären, ist die Aufschieberitis. Alles auf den letzten Drücker machen. Und das ist ein ganz, ganz typisches Syndrom für ADS. Das gibt es bei keinem anderen Erkrankung. Ja? Also bei der Depression kann man das haben, aber das ist ja eine schubförmige Erkrankung, wenn man depressiv ist, dass man nicht in die Gänge kommt. Die ADSler kommen ihr Leben lang nicht in die Gänge. Stellen sich das so vor, sie wissen genau, was sie machen sollen, aber sie können den ersten Schritt nicht machen. Ja, sie wissen genau, sie müssen ihre Bachelorarbeit schreiben und sie können nicht anfangen. Und erst am Schluss, wenn die Hütte brennt, wenn alles wirklich wirklich Alarmstufe dunkelrot ist, dann kommt Stresshormon Adrenalin. Und das ist ganz ähnlich wie das Amphetamin, das aktiviert. Und aber es muss dann wirklich, also das ist allerletzte.
Dann ist Alarm.
Ganz Alarm. Und dann wird es natürlich auch nie so gut, wie es sein könnte. Und das ist so typisch für ADS. Das ist im ganzen Leben lang so, dieses auf den letzten Drücker arbeiten. Und wenn Sie jetzt eben ein Medikament, diese Stimulanzien dazu geben, dann können die, weil sie genug Dopamin haben, sich vornehmen, aha, ich will daran arbeiten und machen das. Und das ist wie 10-mal Weihnachten. Ich wollte heute die Küche aufräumen, ich habe es wirklich gemacht. Ich wollte heute jetzt endlich dieses Protokoll schreiben und ich habe es gemacht. Ja, das ist für neurotypische Menschen so einfach, weil sie kennen das nicht anders. Aber wenn sie diese Prokrastination haben, scheitern sie jeden Tag vor sich selbst.
ADS und ADHS. Heute Vormittag unser Thema mit Astrid Neu-Lobkowitz. Und wir wollen die SWR1-Hörerinnen und Hörer nochmal mit ins Boot nehmen. Peter Metscher schreibt zum Beispiel, wie sieht es denn mit dem Thema Ernährung aus? Können Sie dazu noch mehr sagen?
Ja, wir wissen, dass die ADHSler sich oft sehr schlecht ernähren, weil sie plötzlich hungrig werden und Bedürfnisse nicht aufschieben können. Und um sich gut zu ernähren, braucht man viel Planungsfunktion. Ja, das heißt, man muss vorplanen, was einkaufen, das auch wirklich machen. Gesund Ernährung ist ja viel mehr Arbeit. Und wir wissen, dass die ADHSler sehr viel mehr Fastfood essen, weil sie dann einfach das nicht handeln können. Und natürlich ist das Problem Fastfood, das haben wir auch bei anderen Erkrankungen, Fastfood, unser Mikrobiom spielt da eine ganz große Rolle. Und wenn wir eben diese hochindustrialisierten Lebensmittel essen, verändert sich unser Mikrobiom. Ja, und vor allen Dingen kommt es zu Gewichtssteigerungen. Und das alles ist wieder ein Risikofaktor für Typ-2-Diabetes, Hypertonus und so weiter. Also das ist, die Ernährung spielt sicherlich eine große Rolle, auch für viele andere Erkrankungen. Aber eben die ADSler mit ihren Schwierigkeiten gut zu planen, neigen eher dazu, eben ungesund zu essen. Und das on the long run, also auf die Dauer, ja, hat das auch eben nochmal einen sehr negativen Einfluss.
Jetzt bekomme ich bei all dem, was ich höre über den Vormittag, so den Eindruck, die Hauptprobleme liegen eigentlich in der Struktur. Also Hilfsmittel zu finden, die Struktur erleichtern, ist die beste Möglichkeit. Ist das korrekt?
Also für die Planungsfunktion ja. Es braucht aber auch, es geht oft auch um die Gefühlsregulation, dieses heftige, impulsive, dieses ganz schnell gekränkt, verletzt sein, ganz schnell, heftig sich zur Wehr setzen zu müssen, wo gar nicht so viel Schlimmes passiert ist. Also auch diese Regulation der eigenen Gefühle und auch nochmal dieses Hinterfragen. Stimmt das jetzt überhaupt? Bin ich angegriffen worden? Ich sage immer, die ADSler haben eine scharf gestellte Alarmanlage. Die fühlen sich zu schnell angegriffen oder zu schnell gekränkt und verletzt. Ja, es ist so eine alte Alarmanlage, genetisch alte Alarmanlage. Und das muss man oft eben auch mit ihnen da arbeiten, zu sagen, guck erst nochmal, stimmt's überhaupt? Ja? Und wenn die Alarmanlage feuert, heißt das noch nicht gleich, dass es jemand böse gemeint hat und nicht angegriffen hat.
Der Zweifel also eigentlich ganz gut.
Ja, so ein gewisses Hinterfragen. Ja? Ja. Glaub nicht immer deine Alarmanlage, glaub nicht immer das, was du jetzt gerade erlebst, sondern frag vielleicht nochmal nach, du, wie hast du es gemeint? Ja, also dann kann man doch oft so feststellen, es war ein Missverständnis, ich habe es dann doch viel schlimmer erlebt, als es tatsächlich gemeint war.
Aus Berg bei Ravensburg kommt eine Frage rein von Evelyn und sie sagt, mein Sohn ist Asperger Autist und meiner Meinung nach hat er die Begleiterkrankung ADS, das strengt ihn auch unglaublich an. Medikamente lehnt er ab, außer Cannabis auf Rezept, da kann er wenigstens besser schlafen. Er ist 26 und kämpft sich gerade durch eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Haben Sie da Tipps?
Also bei Asperger wissen wir, dass etwa 40-50% der Asperger-Autisten auch noch ADS haben. Und das macht wirklich Sinn, die auch mit Stimulanzien zu behandeln. Ja? Cannabis ist laut Leitlinien nicht eine Behandlung für ADS, muss man ganz klar sagen. Cannabis selber hat sehr viele Probleme. Gibt es auch eine genug Stellungnahme der Ärztekammer und auch der Psychiater, ja, dass Cannabis eine hochproblematische Substanz ist.
Warum?
Weil sie Psychosen machen kann, Angststörungen machen kann, auch selber zu Abhängigkeiten führen kann. Und die Stimulanzien sind ja sehr gut erforscht. Über 70 Jahre haben wir die immer kleinen Kindern gegeben. Wir haben eine sehr gute Datenlage. Es hat viel weniger Nebenwirkungen. Ja, es macht eben keine Psychosen. Man kann es viel besser steuern. Und er könnte wahrscheinlich auch besser schlafen, wenn er Stimulanzien nehmen würde, weil er nicht mehr so reizüberflutet wäre.
Sie schreiben in Ihrem Buch ADHS in der zweiten Lebenshälfte, dass sich wie andere Menschen auch viele ADHS-Betroffene wohl die Rente herbeisehnen. Was für Probleme können denn dann auftauchen?
Ja, das ist nochmal sehr speziell. Viele sind ja ausgebrannt und erschöpft und sehen sich das herbei. Aber wir sehen das in ganz verschiedenen Lebensbereichen, also zum Beispiel auch bei Arbeitslosigkeit oder auch in der Mutterschaft, wenn äußere Strukturen wegfallen. Ja, so Taktung von außen, dass oft das ADHS noch schlimmer wird. Oder selbst in 6 Wochen Ferien oder so, ja, dass dann einfach es ganz schwer fällt, sich selber zu takten, so dem Tag eine Struktur zu geben, in die Gänge zu kommen, Sachen zu erledigen, die erledigt sein müssen. Und gerade in der Rente, ja, wenn dann auch einfach die sozialen Kontakte wegfallen, auch die Bestätigung von anderen wegfallen, dass das oft nochmal ganz schwierig werden kann.
Vielleicht haben Sie da in der letzten Runde noch mal Tipps, wie lässt sich denn gut eine neue Struktur aufbauen?
Also ich finde, ganz grundsätzlich sollte man sich immer schon vorher, bevor man in Rente geht, überlegen, was man da macht. Ich halte dieses Rentenkonzept auch nicht für gut, wenn man so Fallbeil und dann hat man nichts mehr zu tun. Es wäre viel besser, das würde langsam auslaufen. Aber ich glaube schon auch, dass Menschen sinnhafte Tätigkeiten brauchen, dass sie im Leben bleiben müssen, dass sie soziale Kontakte brauchen. Und das sehen wir eben dann schon auch bei den ADHSlern oft, dass die einfach keine guten sozialen Kontakte haben, dass oft die Familien zerstritten sind. Trennungsquote leider häufiger, heißt nicht, dass die ADHSler immer dran schuld sind an Trennungen, aber wir sehen doppelt bis 2,5-mal so häufig Trennungen, weil natürlich auch diese Probleme in der Beziehung eine große Rolle spielen können.
Umso wichtiger wäre es dann ja auch zu wissen, auch in der Partnerschaft das Thema Rente anzugehen, also auch das in guten Schritten vorzubereiten.
Absolut, aber vorbereiten ist ja nicht das Ding von ADHSlern. Ja, vorbereiten ist ja schon wieder Planung. Ja, ich muss mich darauf einstellen, ich muss da Maßnahmen ergreifen, ich muss darauf hinarbeiten. Und das ist das, was ADHSler auch besonders schwer können.
Nur wer es dann jetzt weiß, wer eine Diagnose bekommen hat, der kann ja damit umgehen. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass es so viele gibt, wo es noch undiagnostiziert ist.
Ja, und das ist wirklich besonders für die zweite Lebenshälfte. Weil da hat auch kein Arzt mehr ADHS auf dem Schirm. Zweite Lebenshälfte ist ab 40. Ja, das ist die Gruppe, die so gut wie gar keine ADHS-Diagnosen mehr bekommt, aber die immer noch 3,5% haben. Ja, also das heißt, die werden zum Teil auch sehr krank, eben körperlich, seelisch zusätzlich krank. Ja, und man darf wirklich nicht vergessen, 9 Jahre weniger Lebenserwartung ist mehr als bei vielen Tumorerkrankungen. Und das sind keine erfundenen Krankheiten, das sind einfach wissenschaftliche Studien, die statistisch das nachweisen. Und deswegen müssen wir das auch sehr ernst nehmen und wir müssen Menschen begleiten, wir müssen dabei helfen, ihr Leben besser organisieren zu können, wir müssen sie behandeln und dann läuft das ja auch gut. Ich sage immer, ADHS ist das dankbarste Krankheitsbild in der Psychiatrie, das müssen wir einfach immer wieder sagen.
Nur dennoch haben ja viele den Eindruck und sagen, naja, das ist so, früher hat man Zappelphilipp gesagt, das war ganz normal und jetzt macht man sich die Probleme irgendwie selbst. Also jemand, der in der Landwirtschaft zu tun hatte, der kriegt das nicht, weil er einfach eine Struktur hat im Tag und das Jahr auch getaktet ist. Wie hat sich das gesellschaftlich verändert? Der Blick da drauf, das ist ja auch ein Unterschied.
Ja, unser Leben hat sich natürlich sehr verändert. Also wenn Sie vor 100 Jahren in Oberbayern auf dem Bauernhof groß geworden sind, ist die ADHS ganz sicher nicht aufgefallen. Da haben Sie in einer Großfamilie auf dem Feld gearbeitet, da hatten Sie kein Social Media, keine Multitasking-Ablenkung, Sie hatten ein einfaches Schulsystem. Ja, Sie waren in der Gemeinschaft, in der Kirche sehr getaktet. Das hat natürlich für ADHS geholfen. Und heute, weil wir haben heute einfach auch wenig Struktur in Kindern, sind oft sehr sich selbst überlassen, sie versumpfen in Social Media, die Schule ist hochkomplex geworden, die Reizüberflutung hat stark zugenommen, die Bewegung ist niedriger geworden, die sozialen Kontakte, Vereine sind im Rückzug. Also das spielt natürlich gesellschaftlich, gibt es eben gute und negative Bewegung und wir haben ganz sicher, was die ADHSler anbetrifft, da eine Negativbewegung, ja, weil diese Reizüberflutung und das einfach für ADHSler immer mehr Probleme bringt mit sich bringt.
Inwiefern spielt die Erziehung da eine Rolle?
Die Erziehung spielt da eine ganz große Rolle. Das heißt nicht, dass das ADHS durch falsche Erziehung entsteht, aber eine Erziehung, die strukturiert ist, wo die Eltern klar und deutlich und konsequent reagieren, ja, wo eben auch klare Regeln da sind, macht es für ADHS-Kinder viel leichter. Ja, wenn sie nicht lernen, dass sie irgendwie auch Dinge machen müssen, die keinen Spaß machen, dass sie sich anstrengen müssen, dass sie sich an Regeln halten müssen, ist extrem schwer im Erwachsenenalter dazustehen und das alles nicht zu können und erst recht mit ADS, wo man ja eh ein Problem hat zu planen
Wobei,
und sich zu steuern.
Eine moderne Erziehung heißt es ja so häufig, ja, die Kinder sollen entscheiden, dann macht es den Kindern wahrscheinlich gar nicht so einfach, wie aktuell erzogen wird.
Also ich finde, es gibt einfach Dinge, die sollten Kinder nicht entscheiden. Also ich finde, Kinder sollten auch mithelfen im Haushalt. Kinder sollten auch Aufgaben übernehmen. Ja, sie müssen auch lernen, Dinge zu tun, die keinen Spaß machen, weil wir kommen ja nicht durchs Leben, wenn wir nur machen, was uns Spaß macht. Und ich finde, wir haben als Eltern die Aufgabe, Kinder aufs Leben vorzubereiten. Ja, dass sie, wenn sie erwachsen sind, lebenstüchtig sind. Und das werde ich nicht mit einer bedürfnisorientierten Erziehung, wenn mir nichts abverlangt wird. Und gerade bei ADS, die so dieses Motivationsproblem haben, die auch so ein Strukturproblem haben, die sind besonders benachteiligt, wenn sie einfach gelassen gelesen werden, das landet eben ganz oft vor dem Bildschirm und mit wenig Bewegung und schon sehr früh Adipositas, also eine Essstörung. Und das ist eine denkbar schlechte Ausgangsposition für das weitere Leben.
Dann vielen Dank für die Einordnung heute Vormittag, Astrid Neulaub-Kowitz.
Gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.